ARD.
Schockanrufe, wie Banden Millionen abzocken und wie man sich davor schützen kann.
Aus für Gas in Mannheim ab 2035. Kommunen planen die Energiewende.
Und in Australien gestrandet, antarktischer Kaiserpinguin auf Abwägen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 12. November. Wir sind Julia Barth und Moritz Zacho.
Guten Morgen. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Stellt euch mal vor, ihr kriegt einen Anruf und hört jemanden aus eurer Familie völlig aufgelöst um Hilfe bitten, so wie das dieser Mann hier aus Hamburg beschreibt.
Ich erlebe meine Tochter schreiend, weinend, völlig weg, geheult, geschrien, hysterisch und eindeutig hier am Telefon auch die Stimme meiner Tochter, 100%.
100%, aber es war nicht seine Tochter, sondern Betrüger, die mit solchen Fake- oder auch Schockanrufen versuchen, ihre Opfer mit vermeintlich schockierenden Nachrichten, eben von Familienmitgliedern, dazu zu bringen, alles herzugeben, was ihnen lieb ist.
Der Mann in Hamburg hat in dem Fall den Tätern am Ende 30.000 Euro gezahlt und auch Schmuck von seiner Frau gegeben, die gerade gestorben war. Seinen Namen will er nicht nennen, da spricht man ja auch nicht so gerne drüber, wenn man auf sowas reingefallen ist. Aber das passiert inzwischen vielen Menschen, weil die Betrüger sich auch immer wieder was Neues einfallen lassen und inzwischen echt professionell sind.
Ja, vielleicht klingelt bei euch gerade was. Das Thema haben wir auch schon mal im Podcast angerissen. Aber jetzt haben unsere Kollegen vom Bayerischen Rundfunk neue Zahlen dazu recherchiert. Deswegen sprechen wir nochmal drüber. Und diese Zahlen zeigen, allein im vergangenen Jahr sind durch solche Schockanrufe geschätzt mehr als 100 Millionen Euro Schaden entstanden. Wir haben dazu auch mal das Beispiel Baden-Württemberg rausgesucht. Vor ein paar Jahren lag der Schaden durch diese Anrufe dabei 90.000 Euro im Jahr. Und im vergangenen Jahr dann schon bei 9 Millionen Euro, also 100-mal so viel.
Wirklich irre. Oft geben sich die Betrüger am Telefon auch als Polizist oder Staatsanwältin aus und erzählen dem Betroffenen, zum Beispiel ihr Sohn oder ihre Tochter oder auch ein anderer Verwandter hat einen Verkehrsunfall verursacht und dabei wurde ein Kind tödlich verletzt. Und damit das eigene Kind dann eben nicht ins Gefängnis muss, fordert der Staatsanwalt sehr viel Geld, zu bezahlen dann vorzugsweise in Bar oder mit Wertgegenständen.
Ja, da merkt man schon, womit die arbeiten. Die Betrüger wollen ihre Opfer in eine emotionale Extremsituation bringen, damit du daneben Sachen machst, die du normalerweise niemals machen würdest. Ne, zum Beispiel Bargeld oder Wertsachen zu einem Abholort bringen oder die Betrüger holen das Geld auch selbst bei dir zu Hause dann ab. Und Desiree Schelzhorn, die kennt solche Fälle aus ihrem Job. Sie ist nämlich Kriminaloberkommissarin bei der Polizei München.
Man denkt sich dann, ach, wie kann man nur so blöd sein? Also ich falle da auf keinen Fall herein. Und ich glaube, das ist der große Knackpunkt. Dahinter steckt eine Riesenmaschinerie, die organisierte Kriminalität, die wirklich richtig professionell und richtig gut sind.
Ja, würde ich auch sagen. Hinterher ist man immer schlauer, aber ich kann das ehrlicherweise total gut nachvollziehen, weil es, glaube ich, sehr schnell passieren kann, dass man in so einer Situation dann auch panisch wird und überhaupt nicht mehr so richtig klar denken kann. Aber diese Scham und Selbstzweifel, da so betrogen worden zu sein, das begleitet die Opfer oft über Jahre. Und das sagt auch der Mann aus Hamburg, den wir gerade schon gehört haben.
Was war das für ein Moment? Eigentlich ein totaler Zusammenbruch. Für mich. Die wissen gar nicht, was sie mit einem Menschen machen, mit solchen Sachen. Nicht des Geldes wegen, sondern in diesem Falle des Schmucks wegen.
Ja, das war ja der Schmuck von seiner verstorbenen Frau. Und die Polizei schätzt, dass sie von vielen solchen Betrugsfällen gar nicht erst was mitbekommt, weil die Opfer sich nicht trauen, den Betrug zur Anzeige zu bringen.
Also falls ihr so einen Anruf bekommen habt, dann geht auf jeden Fall zur Polizei und zeigt das an, egal ob ihr jetzt Geld verloren habt oder nicht und sprecht auch darüber mit euren Eltern, Freunden und Verwandten, sensibilisiert, denn dann sind ja auch alle besser darauf vorbereitet, so einen Anruf als Fake zu erkennen, wenn er denn kommt.
Den wichtigsten Tipp, um auf sowas nicht reinzufallen, finde ich, die echte Polizei fragt am Telefon nicht nach Schmuck oder Bargeld und die echte Polizei holt auch keine Wertsachen bei euch an der Haustür ab. Die Betrüger verlangen das Geld ja oft auch für eine Kaution. Das sieht man häufiger in amerikanischen Filmen. In Deutschland ist das aber zum Beispiel gar nicht üblich. Also wenn euch auch nur eine Sekunde was komisch vorkommt, legt auf und wählt die 110. Da geht auf jeden Fall die richtige Polizei dran.
Und die tut auch wirklich einiges, um den Tätern auf die Schliche zu kommen, auch wenn es natürlich sehr schwer ist, habt ihr gerade schon gemerkt, diese Art von organisierter Kriminalität zu verfolgen. Die Polizei arbeitete auch international mit anderen Behörden zusammen. So konnten vor einem knappen Jahr mehrere Täter in Polen auch auf frischer Tat ertappt werden. Und das wirkt dann ja auch irgendwie abschreckend für andere organisierte Clans. So ist jedenfalls die Hoffnung. Und zumindest in Berlin sieht es so aus, als könnte diese Hoffnung sich auch bestätigt haben. Denn die Polizei sagt dann nämlich, seit der Aktion in Polen sind die Zahlen solcher Schockanrufe in Berlin zurückgegangen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal abwarten, ob das auch in anderen Ländern so einen positiven Trend geben wird.
Wäre es ja schön, wenn es so wäre. Ja. Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt und auch zu der Geschichte von dem Mann aus Hamburg, den wir eben gehört haben, können wir euch einen Film dazu ans Herz legen. Die Doku Die Fahndung, Kommissarin gegen Millionenbetrüger, findet ihr ganz frisch seit heute abrufbar in der ARD Mediathek.
Unsere Kurznachrichten.
Die Wahlleiter von Bund und Ländern bitten die Politik um möglichst viel Zeit für die Organisation von Neuwahlen. Sie empfehlen, dass der maximale Zeitraum von 60 Tagen nach der Auflösung des Bundestags möglichst komplett ausgenutzt wird. Bundespräsident Steinmeier spricht gerade schon mal mit den Chefs von CDU, SPD und Grünen über die Organisation von Neuwahlen.
In Amsterdam hat es wieder Randale gegeben. Die Polizei sagt, Dutzende junge Männer haben Feuerwerkskörper auf Autos geworfen. Eine Straßenbahn hat gebrannt. Vergangenen Donnerstag hatten junge Männer auf Mopeds israelische Fußballfans angegriffen und durch Amsterdam gejagt.
Der Schriftsteller Michael Ende wäre heute 95 Jahre alt geworden. Vor knapp 30 Jahren ist er gestorben. Er war vor allem berühmt für seine Kinder- und Jugendbücher, wie zum Beispiel Jim Knopf, Die unendliche Geschichte und Momo. Was haben Köln und Hannover eigentlich gemeinsam? Habe ich mal nachgeschaut. Beide wollen bis 2035 klimaneutral werden. Wärmewende ist für unsere Energieversorger ja auch gerade das Thema überhaupt. Und auch für uns alle ist Umdenken angesagt, wie wir unser Zuhause künftig warm kriegen. Hintergrund ist das Wärmeplanungsgesetz des Bundes, das alle 11.000 Kommunen in Deutschland verpflichtet, einen Plan aufzustellen, wie sie nach und nach aus fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas aussteigen, damit Deutschland eben bis spätestens 2045 klimaneutral wird.
Und da hat die Stadt Mannheim jetzt richtig vorgelegt. Der Energieversorger dort hat angekündigt, ab 2035 schalten wir das Gasnetz ab, also komplett ab. Dann soll in Mannheim niemand mehr mit Gas heizen können. So eine Ankündigung hat sich in Deutschland bisher keine andere Stadt und kein anderer Versorger zugetraut. Das bedeutet in dem konkreten Fall für ungefähr 56.000 Haushalte in Mannheim. Sie haben jetzt knapp 10 Jahre Zeit, um ihre Gasheizung umzustellen, um so wie in Köln oder Hannover zum Beispiel auf Fernwärme zu setzen.
Ja, die Fernwärme ist nämlich vor allem für größere Städte ein Thema, um viele Menschen eben mit Wärme zu versorgen, die dann auch an einem gemeinsamen Netz angeschlossen sind. Wer dagegen jetzt zum Beispiel ein Einfamilienhaus hat, macht sich vielleicht Gedanken, sowas wie eine Wärmepumpe anzuschaffen. In Mannheim ärgern sich jetzt aber gerade bloß alle, die sich erst vor kurzem eine neue Gasheizung angeschafft haben.
Das ist für mich wie verschrotten. Dieses abrupte Ende, nein, das halte ich nicht für sachgerecht.
Sagt Joachim Hiller, er ist Gaskunde des Mannheimer Energieversorgers. Aber er scheint wohl ein Einzelfall zu sein. In Mannheim gibt es bisher wohl keinen größeren Aufschrei gegen das Ende der Gasversorgung bis 2035.
Wir haben ja schon angedeutet, alle Kommunen in Deutschland müssen sich überlegen, wie sie klimaschädliches Erdgas und Öl ersetzen wollen. Größere Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen ihre Pläne bis im Sommer 2026 vorlegen. Kleinere Städte haben dafür noch 2 Jahre länger Zeit. Und die Städte müssen dabei nicht so drastisch vorgehen, wie das Mannheim jetzt gemacht hat. Sie müssen bloß bedenken, dass es immer teurer wird, mit Gas zu heizen, weil immer weniger Kunden Gas beziehen werden und dann auch immer weniger Kunden die Kosten tragen müssen, um das Gasnetz instand zu halten. Außerdem werden Produkte teurer, die CO2-Emissionen verursachen.
München zum Beispiel will bis 2045 ohne Erdgas auskommen und in ganz Baden-Württemberg ist das Netz für Fernwärme auch schon sehr gut ausgebaut. Der Verband kommunaler Unternehmen geht übrigens davon aus, dass viele Gasnetze nach dem Vorbild von Mannheim bundesweit nach und nach wirklich stillgelegt werden.
Wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wie ich meine Heizung umstelle, entspannt euch, es gibt Hilfe. Euer Energieversorger kann euch da gut beraten, was zu tun ist und viele Städte bieten auch Infoabende zum Thema Wärmewende an.
Ja, und bei den Kosten für eine neue klimafreundlichere Heizung bekommt ihr finanzielle Hilfe vom Bund. Die ist dann abhängig von eurem Einkommen. Teilweise wird da sogar mehr als die Hälfte der Kosten übernommen. Da lohnt es sich also, sich bei eurem Energieversorger zu informieren. Oder, wie auch in meinem Fall, ich muss wirklich einfach mal bei meiner Vermieterin nachfragen, ob sie eigentlich auf dem Schirm hat, dass unsere Gasheizung ja umgestellt werden muss.
Na, mein Vermieter gehört zu denjenigen, die letztes Jahr noch eine neue Gasheizung haben einbauen lassen. Ha. Angeblich kann man die aber auf Fernwärme umrüsten. Das habe ich mir so bestätigen lassen. Auf jeden Fall können wir uns alle einen Stichtag merken, für den ich das Bundesministerium für Wohnen zitiere. Mit fossilen Brennstoffen dürfen Heizkessel längstens bis zum 31. Dezember 2044 betrieben werden.
So, jetzt gehen wir zu einem, der es sehr warm hat, obwohl er es lieber kalt mag. In Australien ist nämlich gestern was passiert, das kann man eine kleine Sensation nennen. Da kam am Strand plötzlich ein Kaiserpinguin aus dem Meer gewatschelt. Und das ist deshalb so ein Ding, weil Kaiserpinguine in Australien so überhaupt gar nicht zu suchen haben. Denn eigentlich leben die ganze 3400 Kilometer weit weg in der Antarktis.
Ein Mann, der mit seiner Familie am Strand war, dort in Australien, hat das Ganze beobachtet. Und er hat gesagt, der Pinguin hat, als er aus dem Wasser gekommen ist, auch versucht, auf seinem Bauch zu rutschen. Der dachte wohl, er ist auf Eis oder Schnee unterwegs, ist aber dann mit dem Gesicht mehr oder weniger im Sand stecken geblieben.
Die Behörden in Australien haben dann auch festgestellt, dass der arme Pinguin ganz schön unterernährt war. Kaiserpinguine, vielleicht wisst ihr, das sind die größte Pinguinart, die es gibt. Ausgewachsene Männchen wiegen in der Regel 40 Kilogramm. Und dieser hier, der hat gerade mal 23 Kilo auf die Waage gebracht.
Ja gut, wenn ich 3400 Kilometer geschwommen wäre, wäre ich vermutlich auch unterernährt.
Stimmt.
Gas, so wurde der Pinguin getauft, in Anlehnung an Kaiser Augustus, wird jetzt auf jeden Fall von einer Vogelpflegerin wieder aufgepäppelt, bevor er wieder nach Hause kann. Und dazu gehört, dass er regelmäßig mit Wassernebel besprüht wird, um mit dem anderen Klima in Australien klarzukommen.
Ja, wie Gas jetzt so weit weg von zu Hause gelandet ist, da sind sich die Forscher im Moment auch noch nicht so richtig sicher. Sie vermuten jedenfalls, dass der Pinguin einer Strömung aus der Antarktis nach Norden gefolgt ist, die ihn dann bis nach Australien getragen hat. Also wenn die Pinguine nach Nahrung suchen, dann folgen die oft bestimmten Strömungen, in denen es für sie besonders viel zu essen gibt. Und Gas ist dann offensichtlich in einen Ausläufer geraten, falsche Abbiegung genommen, der ihn sehr viel weiter getrieben hat, als das eigentlich üblich ist.
Pinguine gehören nämlich nicht zu den Tieren, die bekannt für so weite Strecken sind. Es gibt aber welche, die bewusst wahnsinnige Wanderungen auf sich nehmen. Nur mal ein Beispiel, das ich in dem Zusammenhang mega beeindruckend fand. Pfuhlschnepfen, das sind gar nicht mal so große Wasservögel, fliegen 11.000 Kilometer von Alaska bis Neuseeland und das in gerade mal 9 Tagen.
Ja, und Tiere, die wandern, die machen das übrigens hauptsächlich, um das ganze Jahr über Nahrung zu finden, so wie eben auch die Zugvögel, die machen sich ja schon seit einer Weile wieder auf den Weg, habt ihr bestimmt auch schon am Himmel gesehen und gehört. Einige Tiere gehen aber auch speziell in der Brutzeit eben dahin, wo weniger Raubtiere in der Nachbarschaft leben.
Was mich daran immer besonders fasziniert, ist, wie die den Weg finden. Das ist doch Wahnsinn über solche Strecken. Die haben ja jetzt kein Google Maps für unterwegs. Und auch hier haben Forscher zumindest ein paar Erklärungen, die wahrscheinlich sind. Zum Beispiel, dass sie sich nach dem Stand der Sonne oder den Sternen richten. Es gibt aber wohl auch einige Tiere, die das Magnetfeld der Erde nutzen, um sich zu orientieren. Da gehören Zugvögel dazu. Und ganz grob gesagt funktioniert das so. Die Vögel haben bestimmte Proteine, die auf das Magnetfeld chemisch reagieren und dadurch können sie Himmelsrichtungen erspüren.
Das klingt fast schon ein bisschen esoterisch, finde ich, ne? Aber das ist spannende Biologie, muss man sagen. Und für euch noch ein ganz schöner Tipp. Das Max-Planck-Institut hat eine kostenlose App entwickelt, mit der können auch wir alle die Routen von gechippten Tieren nachverfolgen. Finde ich ja super spannend. Also falls euch das interessiert, dann schaut doch mal in unsere Folgenbeschreibung, denn da haben wir den Weg zur App verlinkt.
Wir haben ja gestern hier über den Hype um Adventskalender gesprochen und euch gefragt, wie seht ihr das eigentlich? Macht ihr denn mit, diesen Hype? Danke an dieser Stelle für eure Rückmeldungen. Ich will mal eine rauspicken, die, wie ich finde, besonderen Respekt verdient. Ursula hat uns geschrieben. Hallo ihr zwei, ich fülle jedes Jahr meinen selbstgebastelten Adventskalender aus alten einzelnen Socken für meine 4 erwachsenen Kinder. Wow. Den zunehmenden Kommerz und vor allem die Müllberge von gekauften Kalendern finde ich schlimm. Hut ab, Ursula. 4 selbstgebastelte Adventskalender. Da steckt richtig viel Arbeit und Liebe drin. So einen würde ich auch nehmen, sage ich nur mal.
Und Saskia De Haan hat sich auch gemeldet. Die haben wir offensichtlich auf Ideen gebracht. Sie schreibt nämlich, wisst ihr was? Ich habe soeben überlegt, meiner Tochter, in Klammern 21 Jahre, einen ganz klassischen Adventskalender zu schenken mit Bildchen oder Schokolade. Also total retro. Denn so schreibt sie einen Adventskalender für 600 Euro. Ich glaube wohl, so hoch ist mein ganzes Budget für alle Weihnachtsgeschenke zusammen nicht mal.
Kann ich verstehen. Ja,
600 Euro, das ist auch wirklich Wahnsinn, ne? Also ich muss tatsächlich auch noch basteln. Ich weiß auch, dass es teuer ist, einen eigenen Adventskalender zu basteln. Und deswegen machen meine Frau und ich das mittlerweile seit ein paar Jahren so, dass wir zusammen einen Kalender befüllen und dann muss sich jeder eben nur um 12 Tage kümmern und dann können wir uns Tag für Tag abwechselnd mit auspacken.
Oh, das ist aber sehr romantisch. Ich hoffe, mein Freund hört zu. Der hat mir noch nie einen gebastelt. Aber gut, ist ja nur Luft nach oben. Egal, was ihr heute vorhabt, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Morgen begrüßen euch dann Annika Witzel und Uli Spinnrath.
Bis dann, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.